FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Wir sind Nina, Finn und Daniel. Jede Woche spricht einer von uns mit Gästen aus FMCG und Handel. Heute mit Ramona, Michelle, Astrid und Polina von FMCGency.
Viel Spaß beim Zuhören.
Egal welche Unternehmen, welcher Größe, dann oftmals wird dazu tendiert, dass alles gleichzeitig gemacht werden soll, will, keine Ahnung. Alles ist Prio 1, nichts ist Prio 2. Und dann endet es oft halt damit, dass man alles so halb macht, aber nicht so richtig.
Aber es ist einfach basic. Ich gehe in einen Supermarkt, um meine basic needs, ne? FMCG, fast moving. Das muss sich schnell drehen. Und dafür sind wir da. Und so sollte das Produkt konzipiert sein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FMCG Vibes. Heute mit FMCGency. Warum scheitern so viele gute FMCG-Ideen nicht am Produkt selbst, sondern an der Zusammenarbeit dahinter? Dazu spreche ich mit den FMCGency-Gründerinnen Michelle, Ramona, Astrid und Polina. Ja, ihr Lieben, wie oft passiert es denn, dass euer Name falsch ausgesprochen wird? Wie viele Anläufe braucht es da?
Ja, sehr oft tatsächlich. Wir haben uns auf jeden Fall was dabei gedacht am Namen und wollten einfach irgendwas mit FMCG in die Richtung bringen und dachten dann so Agentur, FMCG, es passt zusammen und dann haben wir das einfach fusioniert. Aber ja, die Aussprache ist nicht so einfach, deswegen haben wir auch extra auf unserer Website, wie man das genau ausspricht, drauf. Aber es prägt sich langsam nach und nach ein bei den Leuten.
Ja. Bevor wir auch direkt in die Praxis eintauchen, ja, lasst uns gerne erstmal kurz verstehen, wer ihr eigentlich seid und was euch geprägt hat. Das heißt, ich würde gerne zunächst mit einer Vorstellungsrunde beginnen und habe mir dazu noch etwas überlegt, was wir noch nicht abgesprochen hatten. Was ich schön fände, wenn ihr den Ball übergebt und dann zum Schluss auch gerne nochmal sagt, was ihr an der betreffenden Person besonders schätzt. Denn es ist ja so, natürlich vereint ihr verschiedene Sichtweisen der FMCG-Welt, aber ein Team funktioniert ja auch nur dann gut, wenn ihr euch persönlich besonders gut ergänzt. Liebe Ramona, du lächelst so schön. Möchtest du mit deiner Vorstellung beginnen?
Sehr gern. Ja, ich bin Ramona. Ich bin bei FMCGency, sagen wir, für den Sales-Bereich zuständig. Und ich glaube so, ich habe zwei große Prägungen in meinen letzten 13 Jahren im FMCG-Bereich erfahren. Und das eine war, dass ich im Big Food-Bereich, also CPG, bei großen Marken angefangen habe und jetzt ganz viel mit Startups zusammenarbeite. Also sehr, ich sag mal, gegenteilig. Und das waren meine größten Prägungen auf jeden Fall. Und ich würde weitergeben an Polina. Und was ich an ihr besonders schätze, ist neben ihrem guten Herz natürlich auch ihre Kreativität, die sie bei uns einbringt.
Ja, ich bin Polina und ich kümmere mich bei uns um den Bereich Brand und Retail Design. Das heißt ganz konkret zum Beispiel Verpackungsdesign, visuelle Strategien oder Designsysteme oder Retail Design in Form von Assets am Point of Sale, Out-of-Home-Kampagne, räumliche Gestaltung als Pop-up oder Offline-Stores, also eigentlich ganz, ganz viel. Aber zusammengefasst heißt das, wie tritt eine Marke eigentlich visuell auf und vor allem, wie nehmen KonsumentInnen sie im physischen oder im digitalen Raum, zum Beispiel im E-Commerce, dann eben wahr. Und was mich geprägt hat, waren vor allem meine frühen Stationen in Food-Startups. Ich glaube, das ist immer ein bisschen eher unüblich für Designer, in so einen Bereich reinzugehen. Aber das hat mir total geholfen, eben aus dieser Design-Bubble rauszukommen und auch zu verstehen, dass Consumer Research ein großer, großer Teil von Design ist, weil man eben für den Konsumenten oder die Konsumentin gestaltet. Und da habe ich auch vor allem gelernt, dass die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Teams super wichtig ist. Und das ist ja auch so ein bisschen auch die Grundlage von FMCGency, was ganz schön ist. Und ich habe super viele Einblicke in die Produktentwicklung oder in Sales eben bekommen. Und das war alles so ein bisschen die Grundlage, die mir geholfen hat, dann eben am Ende meine Selbstständigkeit reinzustarten. Und deswegen schätze ich diese frühen Stationen sehr. Und damit würde ich an Astrid übergeben. Und was ich an Astrid sehr schätze, ist, dass wir tatsächlich vorher noch nicht zusammengearbeitet haben und es sich aber von dem ersten Moment an so angefühlt hat, als würden wir uns schon kennen und es einfach so eine unfassbar schöne und lockere Stimmung war und es dadurch super, super viel Spaß macht, natürlich zu viert zusammenzuarbeiten, aber ich einfach merke, okay, das passt mit jedem Einzelnen von uns hier.
Ja, vielen, vielen Dank, kann ich so nur zurückgeben an dich als auch an alle anderen. Ja, ich bin Astrid, ich kümmere mich bei uns bei FMCGC um den Bereich E-Commerce. E-Commerce ganz wichtig, da geht es bei mir hauptsächlich um Direct-to-Consumer, also immer, wenn Brands ihren eigenen Online-Shop haben. Und da versuche ich oder bilde ich eigentlich so die ganze Klaviatur ab, inklusive Marketing, sei es für Neukundenakquisition als auch Bestandskundenmarketing, Conversion-Optimierungen und so weiter und so fort. Also ich bin da relativ generalistisch unterwegs und das ist auch genau das, was mir am meisten Spaß gemacht hat und wo ich sagen muss, was mich die letzten Jahre auch am meisten geprägt hat. Ich komme eigentlich aus dem Tourismusmarketing, also so ein bisschen eine andere Schiene, aber am Ende des Tages hat es auch mit dem, ich sage jetzt mal, klassischen Online-Marketing für Online-Shops sehr viel zu tun, weil am Ende des Tages geht es immer darum, schöne oder besonders coole Produkte online an den Mann oder an die Frau zu bekommen. Was mich besonders geprägt hat auch in meiner bisherigen Karriere ist meine Zeit bei Bears with Benefits, Nahrungsergänzungsmittel Startup ursprünglich mal, jetzt nicht mehr ganz so, wo ich 4 Jahre war und da wirklich alles mitbegleiten konnte und jetzt auch nochmal sehr, sehr stark letztes Jahr, wo ich mich selbstständig gemacht habe und dann auch die Chance hatte oder immer noch habe tatsächlich bei sehr vielen Shops, Brands nochmal reinzuschauen, zu unterstützen und dementsprechend auch meine Lernkurve nochmal ordentlich anzukurbeln, was mir persönlich immer super wichtig ist. Und habe mich dann auch sehr gefreut, wie Michelle auf mich zugekommen ist mit der Idee, damals noch namenslos FNCGC zu starten. Michelle und ich kannten uns schon und das ist jetzt die Überleitung an dich. Was ich an Michelle schätze, besonders neben vielen anderen Dingen, ist dein großes Talent im Netzwerken und im Leute zu connecten. Und das ist am Ende des Tages auch der Grund, warum wir alle heute hier sind, glaube ich. Das, wie gesagt, ist etwas, was ich an dir sehr schätze. Und vielen Dank fürs dabei sein dürfen.
Danke dir, Astrid. Ich bin super froh, dass wir hier 4 zusammen sind. Irgendwie coole Verbindungen, die sich so ergeben haben in den letzten Monaten. Wir haben ja wirklich ein Jahr, glaube ich, ein Weekly gehabt und dazu gesprochen zu dem Konzept. Das hat uns auf jeden Fall sehr zusammengeführt, würde ich sagen. Und ja, ich stelle mich auch super gerne vor. Ich bin Michelle und ich komme ursprünglich aus einem Setting, wo ich mit meinem Mann Costa zusammen Coro gegründet habe. Ihr kennt wahrscheinlich alle Coro. Ich glaube, ich muss gar nicht so groß dazu was erzählen, ein Online-Shop mit relativ vielen Produkten im Bereich Trockenfrüchte, Nüsse, Proteinriegeln, Supplements, Superfoods, Getreide, Gewürze, genau in diese Richtung. Ich war von 2012 bis 2023 im Unternehmen. Ich war sehr operativ im Sourcing, Operations, Supply Chain in dem Bereich verantwortlich. Habe da auch alles mitgesehen von Lieferanten-Scouting bis große Skalierung, Themen wie Profitabilität und alles Mögliche. Und seit 2023 bin ich als Selbstständige unterwegs und helfe Startups und auch anderen größeren Unternehmen genau in diesen Bereichen, also in dem operativen Wahnsinn hinter der ganzen Vision von allen. Und ich bin super glücklich, dass ich da auf jeden Fall helfen kann. Und bei mir sind so konkret Themen, die meinen Alltag beeinflussen sind, Lieferantengespräche, Preisverhandlungen, Mindestmengenverhandlungen, Diskussionen über Zahlungsziele, dann natürlich auch Logistikthemen, Packaging-Themen, Einkaufsoptimierungen. Und was mich geprägt hat auf jeden Fall, ist auf jeden Fall die Anfangsphase bei Coro mit dem Bootstrapping, wie man halt mit wenig Geld oder mit fast gar kein Geld es schafft, groß zu werden. Und ich finde das eine sehr, sehr wichtige Phase auf jeden Fall, weil das Mindset total prägt, dass man sich überall reinfuchsen muss und versuchen muss, mit wenig Mitteln durchzukommen. Und eine andere prägende Phase war auf jeden Fall auch die Phase während Corona, wo wir halt extrem gewachsen sind und wir es schaffen mussten, mit guten Prozessen und Strukturen einfach unser Wachstum stabil zu halten. Und das haben wir relativ gut hinbekommen auf jeden Fall, weil wir von Anfang an auch mit diesen Kerngedanken reingegangen sind. Prozesse, Strukturen müssen stehen, damit du stabil wächst. Und genau, das würde ich jetzt kurz und knackig hier zu mir erzählen.
Um jetzt auch noch den Kreis zu schließen, in Richtung Ramona. Was schätzt du an Ramona?
Was ich an Ramona schätze. Ramona ist eine total extrovertierte Person und sagt immer frei Schnauze, was sie denkt. Und das finde ich total schön. Habe ich mir auch zu Herzen genommen. Versuche ich auch mehr und mehr umzusetzen. Und das finde ich echt schön.
Vielen lieben Dank für eure Vorstellung. Jetzt haben wir einen sehr viel besseren Eindruck, für welche Perspektive ihr steht. Habt ihr damit auch entlang ja der Wertschöpfungskette alle wesentlichen Bereiche wunderbar abgedeckt. Bevor wir jetzt dann auch nochmal im Detail auf eure Fachperspektive eingehen, würde ich mit euch gerne ja die Realität und auch die Reibung im FMCG-Alltag beleuchten und möchte zunächst einmal von euch wissen, wo denn in der Praxis die größten Brüche zwischen allen Bereichen entstehen.
Also aus meiner Erfahrung entstehen die, egal wie groß das Team ist, die entstehen, sobald es cross-functional geht. Also ne, sobald ein Projekt an mehreren Enden irgendwie aufgesetzt ist und jeder was macht und es einfach zu wenig Abstimmung und Kommunikation gibt. Und das ist in einem Großkonzern genau das Gleiche wie in einem fünfköpfigen Team, das eigentlich zusammen im Büro sitzt. Und ich glaube, dass ein großer Teil auch wirklich das Projektmanagement an sich ist, was dann auch manchmal vergessen wird und man so ganz schnell wieder in Silos arbeitet oder eben ohne Ziel, ne, dass man die Abstimmung hat. Ich bin kein großer Fan von sinnlosen Meetings oder immer ein Weekly zu haben, wenn nichts vorangeht durch unterschiedliche Sachen. Aber ich glaube, das ist aus meiner Perspektive das immer, was am größten verloren geht, sobald quasi Dinge gleichzeitig gemacht werden oder eben irgendwie schlecht übergeben werden aufgrund mangelnder Kommunikation.
Mhm. Ja, Astrid, ich würde auch noch mal kurz hinzufügen, also alles, was du gesagt hast, absolut sehe ich genauso. Aus meiner Sicht ist es auch oftmals eine Frage von Fokus, weil auch egal welche Unternehmen welcher Größe, dann oftmals wird dazu tendiert, dass alles gleichzeitig gemacht werden soll, will, keine Ahnung, alles ist Prio 1, nichts ist Prio 2 und dann endet es oft halt damit, dass man alles so halb macht, aber nicht so richtig. Und ich verstehe das selber, ich habe das Problem selbst tatsächlich oft, mir fällt es auch oft schwer zu entscheiden, okay, was ist denn jetzt wirklich die höchste Prio, was bringt uns jetzt wirklich unserem Ziel näher und was ist denn vielleicht nur so nice to have jetzt gerade und kann vielleicht für nächstes Jahr eine Prio sein und das merke ich auch sehr oft, dass das eine sehr große Challenge sein kann.
Ich würde bei Astrid auch noch ergänzen, warum Ramona auch absolut valide Punkte. Ich glaube, man muss so ein bisschen von dem Gesichtspunkt einfach auch mal denken, dass jede Abteilung oder jeder Bereich so seine eigene Denkweise hat. Also jeder möchte einfach sein Bestes geben. Und wenn man sich nicht wenn man nicht miteinander spricht, wird's halt schwierig. Also es ist halt Sales, denkt halt einfach in Retail kommen, Marketing denkt halt einfach, der Shop muss super sein und Operations, jetzt so mein Bereich war klassisch, denkt man so, oh Gott, wir haben aber gar keine Rohware und da wird jetzt irgendwie eine Kampagne geplant, was sollen wir jetzt machen? Und ich glaube, das ist wirklich so das Problem, so diese Reibungen und einfach dieses, ja, wenn man so diese Ellbogenmentalität, die funktioniert einfach nicht.
Und also kann natürlich allen dreien nur zustimmen. Das ist natürlich, das ist das Wichtigste, was da stattfinden muss, diese Abstimmungen. Aber was mir auch in manchen Situationen aufgefallen ist, dass es vielleicht einem Bereich auch gar nicht so viel Wichtigkeit geschenkt wird. Und das kann man natürlich vorher nicht beeinflussen, aber man merkt dann auch, wenn ein bestimmter Bereich am Ende noch eben als letzte Prio vielleicht, so wie Astrid gerade sagte, noch drangehangen wird und man dafür eigentlich gar keine Zeit mehr hat. Und das wäre auch so ein bisschen unter anderem die Grundlage für FMCGency zu sagen, alle Bereiche sind super wichtig und gleich wichtig. Und die müssen man miteinander sprechen. Und erst dann funktioniert das Ganze auch zusammen.
Mhm. Ja, diese fehlende Verzahnung, wie man es ja auch nennen kann, eben zwischen Brand, Marketing, Sales, Einkauf und der Umsetzung. Dadurch entstehen ja auch ganz konkrete Kosten. Welche stellt ihr hier fest?
Also wenn es jetzt ganz konkret um Kost geht, kann ich aus meinem Bereich nur sagen, dass wenn alles andere vorher ziemlich lang gedauert wird und es dann aber eine Deadline gibt, wann etwas in den Druck muss, dann wird's richtig knapp. Und wenn da ein bestimmter Termin verpasst wird, dann ist, glaube ich, die ganze Produktion, also wenn es da Verzögerungen gibt, dann sind das Druckkosten und Produktionskosten, die man sich hätte vorher vielleicht gar nicht vorstellen können.
Und aus meinem Bereich vielleicht ergänzend auch der Klassiker aus dem Studium, Opportunitätskosten, tatsächlich auch ein ganz großer Punkt, sehe ich sehr, sehr oft, wenn es um Online-Shops geht, dass dann einfach so ein bisschen, ich sage jetzt mal, böse random Geld ins Marketing gesteckt wird, im Sinne von, na, wir setzen mal irgendwie eine Kampagne auf Meta auf, wir wissen nicht so ganz, wie es geht, aber wird schon irgendwie so, ne? Und dann wird hier Media-Budget verpulvert, aber andererseits Thema Opportunitätskosten kann auch sein, dass man schon eine E-Mail-Liste hat mit BestandskundInnen drinnen und die aber einfach gar nicht bespielt wird, die aber einfach sehr, sehr wichtig sein können im Wachstum des gesamten Unternehmens und auch in der Profitabilität beispielsweise.
Ich kann hier noch ganz kurz auf das Thema, was auch so, vielleicht ist es nicht ganz passend, aber so das Cashflow-Thema allgemein ist auch ein Riesenthema, das einfach zu schnell bestellt wird, ohne genau zu kalkulieren, ob das überhaupt passt. Und dann sieht man auf einmal, huch, die Marge ist katastrophal, eigentlich lohnt es sich gar nicht. Ich glaube, das ist hier auch nochmal so ein wichtiger Punkt, den man anbringen kann.
Total, kann ich auch vielleicht nur noch ganz kurz einen Kommentar hinzufügen. Also das sehe ich genauso wie Michelle, dass man wirklich zuerst, auch wenn es vielleicht jetzt nicht das sexieste Thema ist, wenn man gründet oder wenn man gerade irgendwie die nächste Phase seines Unternehmens angehen will, man muss sich aber auf alle Fälle hinsetzen und wirklich ganzheitlich über all unsere Bereiche hinweg einmal Kassensturz machen, wirklich schauen, okay, was kostet was, ne, mit welchen Kosten rechne ich denn hier, mit welchen Umsätzen rechne ich vielleicht auch, Margenstrukturen auseinanderhalten, damit man eben auch wirklich in gutes Wachstum reingehen kann oder seine Ziele dann erreichen kann.
Ja. Ja, lass uns doch auch direkt noch einmal persönlich einsteigen in eure individuellen Fachbereiche. Ramona, wir beginnen bei dir. Ja, du bringst die Brand- und Marktsicht mit. Was bedeutet für dich echtes Marktverständnis?
Das ist jetzt ganz hart und viele, viele Gründer und Gründerinnen sind dann immer ganz erschrocken, wenn ich das sage. Aber Marktverständnis ist vor allem zu verstehen, wenn man ein Produkt rausbringt im FMCG. Es kennt keiner womöglich und es will auch erstmal keiner. Und wenn ich das verstanden habe, weil alle sagen immer, ja, das braucht man und das ist the next big thing. Und ich sage immer, nee, ist ja eigentlich das Gegenteil, weil dafür brauchst du ja auch eine Astrid zum Beispiel, die das erstmal mit den Paid Ads aufstellt oder eben mich, die das dann verkauft. Und da komme ich teilweise, und das ist ein Riesenunterschied zwischen, finde ich, einer Überheblichkeit und einer Sicherheit des eigenen Produkts gegenüber. Weil natürlich musst du davon überzeugt sein, wenn du ein Produkt erfindest und launchst, das ist klar. Aber andererseits so hinzugehen und zu sagen, das wird eh funktionieren. Und ich dann sage, ja gut, die Kaufentscheidung am Regal wird innerhalb von 2 Sekunden getroffen. Da ist es natürlich im Online-Shop, ne, ein bisschen anders, wenn Paid Ads und so weiter, da habe ich meistens mehr Zeit, da mache ich noch eine Recherche vielleicht. Und das hast du am Regal nicht. Und ich glaube, man hat das wirklich verstanden, wenn man sich selber, so basic es klingt, beim Einkaufen beobachtet. Und das vergessen viele. Das ist so witzig. Die schneiden sich dann selber, die gehen auch selber noch einkaufen, aber denken, bei ihrem eigenen Produkt ist das Kauferlebnis ein ganz anderes. Und das ist total witzig. Deswegen, also was heißt witzig? Deswegen gehe ich oft, wenn man bei mir zum Beispiel einen Workshop macht, mit denen in den Markt. Und presst sie richtig in ihre Kategorie rein und sagt, und jetzt beobacht mal die Leute, wie lange die hier vor den Regalen stehen. Und deswegen glaube ich, ist eigentlich so, wenn man hat's verstanden, indem man sagt, okay, ich habe es eigentlich gar nicht verstanden, sondern ich muss mich erst mal selber damit beschäftigen und es wartet keiner unbedingt auf mein Produkt.
Ja, was wäre dann für dich der nächste logische Schritt? Am Ende geht es ja auch darum, ein Bedürfnis beim Konsumenten herauszufinden, benennen zu können. Natürlich fängt man an mit Annahmen, aber wie kann man das umwandeln in echtes Konsumentenwissen?
Genau, also ich finde die Annahmen, die die meisten treffen, die sind ja wunderbar. Oft nur wird das zum Beispiel dann in der Produktdesign-Umsetzung, und hier kommt zum Beispiel auch eine Polina ins Spiel, ich sehe sehr oft wunderschön designte Retail-Produkte, die sehen aus, die möchte ich mir ins Regal stellen zu Hause, die sind weiß, beige, die sind ganz toll, die sieht keiner. im Retail. Das ist einfach so. Ich habe schon so viele Brands begleitet und es sieht immer toll aus, wenn es irgendwo allein auf dem Tisch steht, aber im Regal geht's halt unter. Und ich glaube, das sind so die ersten Sachen, wo ich sage, ich habe Annahmen, aber dann guck dir bitte an, wie viel Gramm ist in einem Konkurrenzprodukt zum Beispiel drin. Und wenn du eine komplette Neuschöpfung hast von dem Produkt, dann musst du es natürlich erfinden. Aber man muss schon ein bisschen gucken, was sind in dem Bereich zum Beispiel, wenn ich einen neuartigen Snack erfinde, dann kann es sein, dass meinen Inhaltsstoff vielleicht noch niemand hat. Aber wenn ich sage, ich will in das und das Regal, ins Snackregal, da müsste ich mir halt schon mal den 100 Gramm UVP-Preis angucken. Wo kann ich hin? Oder vielleicht jetzt nicht eine 800 Gramm Packung machen, weil dann sind wir bei Koro. Das kann man dann auch online verkaufen. Wobei die haben es natürlich so krass mittlerweile aufgebaut, dass die auch im Retail sind mit ihren Großpackungen. Aber wenn du jetzt ein neues Produkt launchst und ich finde, man sollte diese Annahmen nehmen, aber sie halt total realistisch in ein Produkt. Und das sehe ich oft, das kommt oft nicht. Das wird Produkt entwickelt, super toll, super gesourced, Paid Ads, Packaging und dann kommt so, Ramona, jetzt verkaufen wir das Produkt und ich sage, Leute, da ist zu viel drin, da stimmt der Preis nicht, du kannst es gar nicht so vorstellen, weil dir das dann jeder Einkäufer, jede Einkäuferin leider auch so sagt.
Ja, jetzt spricht man da ja auch immer gerne vom USP, den man festlegen muss, aber was ist denn der reale Käufertrigger? Also was lässt dann schlussendlich den Käufer entscheiden, das Produkt zu kaufen?
Genau, also ich denke, das ist eine Mischung aus allem, am Regal sichtbar zu sein und dann auch zu verstehen, worum geht das Produkt. Und ich sehe viele Gründerinnen und Gründer, die dann gerade auch im Designprozess das manchmal verlieren und dann hast du zum Schluss ein ganz toll aussehendes Produkt, aber man checkt den USP überhaupt gar nicht mehr. Also es steht womöglich nicht mal mehr drauf, was drin ist und denkt sich so, ja, es wird keiner verstehen und nicht mal die Leute, die das Regal einräumen in den Supermärkten, die Mitarbeitenden würden wissen, wo sie es hinstellen sollen. Deswegen don't be too sophisticated. Das hört sich auch für viele ganz schlimm an, aber es ist einfach basic. Ich gehe in einen Supermarkt um meine basic needs, ne? FMCG, fast moving. Das muss sich schnell drehen und dafür sind wir da und so sollte das Produkt konzipiert sein. Zum USP sage ich immer eins, hört euch den TED-Talk von Simon Sinek an, der ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Da war der ein oder andere Gründer, glaube ich, noch gar nicht geboren, so ungefähr, oder Gründerin. Aber da geht's um Why, How, What. Und das ist auch oft das, was zum Beispiel den VCs vorgestellt wird. Das ist unser Why, How, also wie tackeln wir das? Und dann kommt zum Schluss das Produkt. Und irgendwann wird das aber so ein bisschen vergessen und dann wird oft nur noch das Produkt angeboten. Und auf dieser ganzen Reise geht dieses Why, was ist eigentlich unser Hauptproblem, das wir am Ende lösen wollen, verloren. Und deswegen sage ich, der USP ist extrem wichtig. Der ist trotzdem aber oft nur part of the whole story. Weil mit einem USP allein kann ich auch nicht verkaufen. Ne? Da muss wirklich ein ganz stimmiges da sein. Und ich glaube, das ist das, was wir ja auch bieten. Wenn man eine super Idee hat, dann unterstützen wir das und wir gießen das jeweils in eine Form, wo wir wissen, so wird das funktionieren. Super Idee, aber dann hire the best people und lass sie dir helfen. Du kannst immer noch der Ideengeber, natürlich der Gründer oder wie auch immer sein, aber so die Umsetzung von Expertinnen ist extrem wichtig in dem Bereich, um erfolgreich zu sein.
Ja, jetzt haben wir eine starke Brand. Wir haben den USP herausgearbeitet. Nächster Schritt Marketing und Go-to-Market. Liebe Astrid, dein Bereich. Was ist denn der häufigste Go-to-Market-Fehler?
Tatsächlich sehe ich sehr, sehr viele Parallelen zu dem, was Mona gerade gesagt hat. Ich komme von meinen, sagen wir jetzt mal Kundinnen nicht jetzt direkt, aber Leute, die mich anfragen, die jetzt Interesse haben an der Zusammenarbeit und an uns, auch auf das Feedback, okay, du sprichst ja gegen deinen eigenen Bereich. Weil meine These ist, es muss nicht jeder, vor allem nicht im FMCG-Bereich, so einen eigenen Online-Shop haben. Weil, vielleicht ist die richtige Go-to-Market-Strategie eher, okay, ich gehe jetzt zuerst in Retail rein und schaue dann, ob ich D2C oder Amazon oder was auch immer im nächsten Schritt mache. Für manche kann es auch Sinn machen, das alles parallel zu machen. Für manche macht es vielleicht Sinn, erstmal nur einen eigenen Online-Shop zu starten, weil sie die entsprechenden Pricing-Margen-Strukturen haben und im Retail gerade schwierig ist, reinzugehen. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auch hier, ähnlich zu dem, was ich vorher gesagt hatte, das Thema Fokus, dass halt einige einfach glauben, vor allem, wenn man mit einem neuen Produkt startet, ich muss alles gleichzeitig machen und am Ende des Tages mache ich dann nichts richtig. Vielleicht auch, weil ich nicht die richtige Expertise an der Hand hatte.
du da nochmal ein Beispiel, Astrid? Also also zwei Alternativen. Wann hat es sich gelohnt, All-In zu gehen und wann war der Fokus besser?
Jetzt konkrete Brands, tatsächlich tue ich mir schwer, gerade welche zu nennen. Aber Fokus ist am Ende des Tages immer wichtig. Heißt nicht, dass ich immer nur eine Sache parallel machen kann. Kann auch bedeuten, dass ich zwei Sachen mit vollem Fokus parallel machen kann. Aber ich muss den halt haben. Ich muss die Ressourcen haben. Einerseits monetär, aber andererseits auch Human Resources, also entweder interne Ressourcen oder eben extern durch beispielsweise uns als ExpertInnen an der Hand. Dann kann das schon auch Sinn machen, aber man muss sich das einmal überlegen und man muss sich dann wirklich auch einmal hinsetzen und sich die Zahlen anschauen, sich auch schauen, so ein bisschen auch ähnlich zu dem, was Ramona gesagt hätte, ne? Wie schaut denn das Supermarktregal aus, aber auch im digitalen Bereich, wen gibt's denn da schon? Wer sind denn jetzt gerade vielleicht größere oder kleinere Player am Markt? Wie bewerben die ihr Produkt? Ne? Wenn wir da jetzt auch ins Performance-Marketing beispielsweise reingehen, hat man ja die Chance, über die Meta-Ads-Library einfach zu schauen, okay, welche Anzeigen werden da gerade geschaltet? Wie viele Anzeigen das sind, welche Reichweite da geschätzt wird, kann man so ein bisschen ableiten, okay, welches Budget stecken die da rein? Und dann sieht man auch so ein bisschen, okay, macht es Sinn, da vielleicht noch reinzugehen oder eher nicht? Das sind da vielleicht ein paar Punkte dazu. Und dann glaube ich, können auch Fehler im FMCG-Bereich jetzt beispielsweise, was Online-Shops angeht, sein, dass man sein eigenes, also man muss sich überlegen, macht es Sinn, mein eigenes Produkt online zu verkaufen überhaupt? Die Bereich oftmals Themen mit Kühlkette, mit MHDs, mit sehr schweren Produkten, dass dann entsprechend Versandkosten auch teurer sind und ich kann ja vom Endkonsumenten, von der Endkonsumentin jetzt nicht sagen, okay, bestell mal da irgendwie Müsli und zahle dann irgendwie 13 Euro Versandkosten. Wenn ich das aber subventioniere als Unternehmen, dann muss ich das auch einkalkulieren. Also das, da ist schon nochmal wesentlich mehr kann schon mal wesentlich mehr Komplexität dahinter sein und das muss man sich eben einmal gut durchrechnen.
Ja, nochmal auch zum Thema USP, ne? Da ist ja auch immer das Thema Kommunikation von Features versus eigentlichen Nutzen. Warum tun sich da auch einige FMCGs so schwer?
Ja, auch hier im Online-Bereich haben wir das Thema, dass wir eigentlich, vor allem ne, wenn wir im Performance-Marketing nach außen gehen, in der Neukundenakquise, in den ersten Sekunden, vielleicht noch nicht konkret überzeugen müssen, weil da findet dann nicht die actual Kaufentscheidung statt, sage ich jetzt mal. Aber da muss ein erstes Interesse geweckt werden. Da müssen wir kommunizieren können, okay, das Problem, das lösen wir. Ne? Oder ne, andere machen immer so super viel Zucker rein. Wenn wir jetzt klassisch im Food-Bereich bleiben, wir haben die Lösung, weil wir arbeiten auch nicht mit Stevia, sondern mit irgendwas anderem. Keine Ahnung. Also wir müssen da wirklich in den ersten Sekunden super, super stark sein, um da unseren vielleicht noch nicht konkret USP, aber unser Produkt als Lösung zu platzieren. Dann haben wir hier natürlich eine wesentlich längere Customer Journey, als wir sie vom Regal haben. Aber wir müssen da auch schauen, dass wir kohärent weiter richtig kommunizieren und die Leute dann entsprechend dem klassischen Marketing-Funnel nach unten bis hin zur Kaufentscheidung mit begleiten und dann idealerweise auch in die Loyalität reinbringen, weil das ganze Bestandskundenthema vor allem im eigenen Online-Shop extrem wichtig ist für Wachstum, für nachhaltiges Wachstum hauptsächlich. Genau, und auch hier würde ich Gründerinnen und Gründern einen ähnlichen Tipp geben, wie den Ramona schon genannt hatte, wirklich auch nicht von sich selbst auszugehen, ne? Wirklich nicht zu denken, alle warten auf dein Produkt. Selbst wenn das so wäre, du kannst das beste Produkt der Welt haben, du musst es sinnvoll nach außen kommunizieren, dass Leute, wenn sie das hören, möglichst wenig Denkarbeit selbst leisten müssen, um entsprechend das Produkt gut zu finden, dem Produkt eine Chance zu geben, das Produkt ausprobieren zu wollen.
Wenn wir das jetzt noch einmal ganz spitz auf den Punkt bringen und zusammenfassen, was würdest du sagen, macht ein gutes Produkt aus?
Ein gutes Produkt sollte idealerweise etwas sein, was ein kleines bis großes Problem löst, was Menschen da draußen haben. Das heißt, es muss jetzt vielleicht auch, es gibt das Modell der Awareness Status, ich glaube, es geht jetzt so ein bisschen tiefer, aber es kann auch sein, dass das Problem ist, wo viele KonsumentInnen da draußen noch nicht mal wissen, dass sie es haben. Sobald sie die Lösung aber sehen, merken sie dann, ach cool, ne, das löst mein Thema, keine Ahnung, pflanzliche Milch, wie vor ein paar Jahren, da hat wahrscheinlich sich auch keiner überlegt oder nicht so viel überlegt, okay, wir brauchen das, aber wenn es dann da war, brauchten es doch plötzlich sehr, sehr viele. Es gibt auch Fälle von, wo man einfach irgendwie, ne, durch ein schönes Packaging und so verkauft, aber das sind tatsächlich eher Einzelfälle. Es sollte, ein kleines bis großes Problem lösen und, auch ein faires Produkt sein am Ende des Tages. Ne? Auch Preispunkt muss irgendwie, der wahrgenommene Wert des Produktes muss mit dem UVP praktisch zusammenpassen. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig.
Mit der Markenidee, mit Marketing, Go-to-Market, wichtiges Fundament. Der Moment of Truth entsteht ja dann, wenn man gelistet im Regal steht, um da auch erstmal hinzukommen. Braucht es natürlich die Produktion, damit jetzt zum Bereich Procurement und Supply Chain. Liebe Michelle, viele unterschätzen ja, wie früh auch der Einkauf Einfluss nimmt. Ja, wo entscheidet denn Procurement über Erfolg oder Scheitern?
Hast du eine sehr, sehr schöne Einleitung gemacht auf jeden Fall. Und ich sehe es halt immer wieder, jeden Tag in allen, in vielen Startups, dass immer Wachstum mit Marketing und Vertrieb verbunden wird. Aber irgendwie der Einkauf, Supply Chain, Operations-Bereich, der wird halt so als operatives Nebendetail irgendwie betrachtet. Aber man muss sich einfach wirklich vor Augen halten, dass 70% der Marge am Einkauf entstehen. Und dass man dann, wenn man halt hier falsch handelt, man einfach nicht richtig wächst und sich einfach kein stabiles Unternehmen aufbaut. Und deswegen auf jeden Fall die Margenstruktur am Anfang. Also der Einkauf ist super wichtig. Und in dem Bereich sehe ich es halt immer wieder, was so falsch gemacht wird, ist, dass keine gute Lieferantenkommunikation aufgebaut wird, keine gute Lieferantenbeziehung, dass man sich auf einen Lieferanten verlässt, sehe ich auch immer wieder. Aber Rohstoffe sind einfach so ein gefährlicher Markt und es kann eigentlich immer was passieren, dass der Rohstoff gerade nicht verfügbar ist oder dass der Lieferant keine Kapazität hat in der Produktion. Deswegen rate ich auf jeden Fall immer jeden, sich so ein kleines Lieferantennetzwerk aufzubauen. Es hört sich immer leichter an, als es ist, weil dahinter auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit steckt, einfach mit den Lieferanten da eine gute Beziehung aufzubauen. Und auch in dem Bereich, also wenn man jetzt gerade auf dieses Thema Lieferantenkommunikation geht, ist auch das Thema Forecasting total wichtig. Ich weiß, es ist nicht leicht, da irgendwie so ein festes Forecast-System sich aufzubauen, aber man hat ja am Anfang schon auf jeden Fall ein Gefühl, in welche Richtung es geht. Und es geht einfach am Ende immer um die Absprache mit den Lieferanten, dass man da einfach quasi einen Forecast hat und wenn man Zahlen hat, das an den Lieferanten gibt, dass der Lieferant einfach in deine Vision, in deine Zukunft einfach mit, dass er da quasi mitgestaltet. Und genau das Gleiche ist es auch mit der Logistik und mit den Abfüllern. Die werden auch sehr stiefmütterlich, sage ich mal, behandelt, wobei die ja einfach einer der wichtigsten Bausteine irgendwie in dieser ganzen Kette sind. Und deswegen auf jeden Fall da halt frühzeitig den Bereich als sehr, sehr wichtig ansehen.
Ja, aus deiner Erfahrung auch bei Coro, wie eng hast du mit der eigentlichen Sales-Abteilung, also Vertrieb gearbeitet? Weil auch da braucht es ja eine enge Verzahnung, um dann auch deine Einkaufsplanung zu optimieren.
Ja, also es gab die ersten Jahre definitiv, hatten wir viele Holpersteine und gerade so im Operations-Bereich mit dem Vorplan wurde der Sales-Bereich nicht genug oft mit reingenommen. Und aber es ist super wichtig, weil es wird ja so viel an Ware quasi gebunden für die einzelnen Retailer. Und wenn das nicht betrachtet wird, dann ist man schnell out of stock und kann ja auch die Retailer nicht bedienen. Also wir haben uns das dann zu Herzen genommen und wirklich dann auch Weeklies gehabt und sind zusammen die Zahlen durchgegangen.
Ja. Liebe Ramona.
Ich glaube, das ist auch das, wo Michelle und ich vielleicht oder wo man oft Vorurteile gegenüber des Sales hat, weil ich weiß, es ist passiert, dass Leute was verkaufen, was noch gar nicht da ist und dann gerade das Sourcing wirklich am Ende ist und so sagt, ey, was verkauft ihr hier? Die Mengen können wir gar nicht produzieren. Und da kommen wir eigentlich zum Anfang zurück, wie wichtig es ist, dass man abgestimmt ist. Und ich sag da allen Sales-Leuten immer gern, hört euch das an, was der Kunde braucht und sagt, ich prüfe das intern und melde mich zurück, statt zu sagen, ja, das geht und hunderttausende von Sachen und im Sourcing ist gerade irgendwie was abgesprungen oder irgendein Rohstoff ist knapp. Das weiß man natürlich nicht. Ne? Sourcing sagt ja auch nicht jeden Tag, heute haben wir ein paar Kilo von dem und dem zu wenig, ne? Weil das wäre auch ein bisschen viel Information Overload. Aber da kommen wir wieder zurück zum Thema Absprache und auch was Michelle vorher gesagt hat. diese Marge, die da berechnet wird schon, verhandelt auch hart mit den Zulieferern. Auch wenn man noch klein ist, da kann man natürlich noch nicht so hart verhandeln, wenn man nur ein paar Kilo abnimmt. Aber die Marge muss intern stimmen und ich sehe oft den Fehler, es wird extern weitergegeben. Astrid nickt auch ganz fleißig. Das schlägt man dann halt einfach auf den Preis drauf, dass man eine schöne Marge hat. Ich verstehe den Gedanken und don't hate me, aber wir können den nicht einfach weitergeben, weil dadurch werden die UVPs zu hoch und dann kauft keiner eure Produkte und das ist mega, mega schade. Deswegen, ich sehe es genauso wie Michelle, Sourcing ist so ein richtig wichtiger Grundstein für alles, was danach kommt.
Da würde ich auf jeden Fall auch noch hinzufügen, was überhaupt nicht beachtet wird, was ich jeden Tag sehe, sind diese ganzen Hidden Costs. Also das bedeutet quasi einfach der Schwund, der in der Abfüllung passiert. Dann die Expressversands. Also ich habe eigentlich wirklich fast jeden Tag Expressversands, weil zu knapp geplant wird. Und ja, diese ganzen kleinen Posten, die werden total unterschätzt. Also diese ganze operative Komplexität und am Ende ist die Marge weg. Wegen diesem Posten. Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt einfach.
Ja.
Und die gemeinsame Datengrundlage, jetzt, wo ich jetzt bei Ramona einsteige, habe ich auch oft erlebt, dass Operations sich immer schön die Zahlen anschaut und so und Sales ist immer so, ja, wir sind unterwegs, wir sind auf der Messe. Aber ich finde, dass Sales auch in diese Daten reinschauen muss. Also, dass beide... Wir hatten jetzt bei Core ein Forecast-Tool und ich weiß noch, die ersten Jahre Sales wollte da nie reinschauen. Ich war total sauer, warum die da nicht reinschauen wollen. Weil die wohl, ja, wir sind ja nur am Telefon, wir sind ja nur am Verträge und was weiß ich. Trotzdem würde Sales, also ist dann haben wir dann auch umgesetzt bekommen, aber es gab immer Widerstand. Trotzdem würde Sales, wenn die in diese Zahlen reinschauen würde, würden die ja sehen, dass wir 10 Kilo Mango zu wenig haben und wir können nicht an den hier an den Kiosk oder so die 10 Kilo versenden. Aber das habe ich oft erlebt.
Ich glaube, bei uns ist das Problem, ihr sprecht in Kilo und wir halt in Packs, was wir verkaufen oder in Paletten. Vielleicht macht es euren Sales-Leuten einfacher, wenn ihr das denen dann, du kannst so und so viele Paletten nicht verkaufen. Nein, ja. Spaß, ich kenne das Problem. Das ist wirklich oft so dieses, ich gucke mir das an, denke mir, ja, was bedeutet das denn jetzt? Wann kommt das denn? Wann kann ich es denn verkaufen? Aber da auch wirklich die gemeinsamen Meetings ist, glaube ich, King.
Ja. Ja, nein, super spannend. Ganz, ganz wichtig auch als Perspektive ist ja jetzt auch noch die von Verpackung und Umsetzung. Und damit sind wir auch beim Thema Design und Markenidentität. Auch das ist ja auch ganz wichtig, ja, die Marke zu erkennen, auch im Regal aufzufallen. Und da, liebe Paulina, sind wir bei dir, ja, an dem Punkt, wo eben aus dem Konzept Realität wird. Also deswegen die Frage an dich zum Einstieg, wie wird denn aus einer Idee ein Produkt im Regal? Wie gehst du vor und ab wann wirst du eigentlich eingebunden?
Ja, danke. Praktisch die Zusammenfassung von allen Dingen, die vorher passiert sind. Aber dafür haben eigentlich schon die anderen gerade eben super gut erklärt, was vorher passieren muss und was dann am Ende auch irgendwie an mich gegeben wird, um daraus dann eben das fertige Produkt zu gestalten. Und genau, es ist am Ende super wichtig, dass eine Verpackung den Markenwert widerspiegelt, aber auch sofort lesbar ist. Und wir haben gerade die Attention Span ziemlich gut ausgeführt. Das wird ziemlich schnell vergessen, wie kurz man eigentlich also jemanden die Aufmerksamkeit von jemandem gewinnen muss, ob es online ist oder eben im Markt. Und da muss man so ein bisschen praktisch eigentlich in Ebenen denken. Also die erste Ebene, die man sieht, was muss drauf, so dass man im besten Fall die Aufmerksamkeit bekommt, das Produkt gegriffen wird und wie erzähle ich die Geschichte dann weiter? Und das ist ein Prozess, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich mit einem Kunden oder einer Kundin in die Frage reingehe, was soll kommuniziert werden, dann werden erstmal ganz, ganz viele Ideen gesammelt und dann versuchen wir das Ganze zu reduzieren, aufzuräumen, bis am Ende wirklich eine klare Botschaft entsteht und das Ergebnis ist im besten Fall dann ein Designsystem, das sich ganz klar durch die gesamte Marke zieht. Und das klingt immer sehr einfach, aber das ist überhaupt nicht einfach. Meine Rolle in dieser ganzen Geschichte ist dann ja auch eigentlich so ein bisschen ja die Übersetzerin, eben die Designsprache spricht und die versucht, alle Dinge, die vorher passiert sind, auf einer Fläche zu kommunizieren. Aber um diese Sprache übersetzen zu können, muss halt eigentlich auch der Absender genau wissen, was er auch sagen möchte.
mangelt es da eigentlich auch? Also wie ausgereift ist das Briefing, was dich erreicht? Und wie viel Beratungsleistung ist da eigentlich auch von dir drin?
Ja, das habe ich am Anfang meiner Selbstständigkeit ehrlicherweise sehr unterschätzt. Und da muss man auch noch sehr viel Educational Work machen. Deswegen sammelt sich da eigentlich über die Jahre so eine Liste auf, dass man schon am Anfang vorgibt, was muss in ein Briefing mit rein. Aber so ganz, ganz typische Fehler sind eben, ja, dass die Zielgruppe unklar ist, so bei dem Lieblingssatz. Wenn man fragt, wen möchte man eigentlich mit dem Produkt erreichen, ist, wir wollen alle ansprechen. Ja, das wäre natürlich schön, wenn man alle ansprechen kann, aber das funktioniert einfach leider nicht und da muss man der Realität ins Gesicht schauen. Man muss ganz klar sein und vielleicht auch reduzieren und auch wenn es bedeutet, dass man bestimmte Personas ausgrenzt, ist es einfach wichtig, da einen Fokus zu setzen. Ein anderer Fehler, der immer wieder aufkommt oder Fehler, die aufkommen, was ja auch absolut normal ist, ist, dass eben die eigenen Vorgaben unvollständig sind. Das heißt, besonders im Lebensmittelbereich sind da ganz viele rechtliche Anforderungen, die super wichtig sind. Und ich als Designerin im FMCG-Bereich muss mich natürlich auskennen, aber ich muss mich auch darauf verlassen, dass die Marke versteht, was da wichtig ist. Und da sind eben so Dinge wie Allergene, Recycling-Infos, Mindestschriftgrößen für bestimmte Informationen im Lebensmittelbereich. Und das sind so ganz, ganz viele kleine Puzzleteile, die dann irgendwann zusammenfinden. Und auch anknüpfend dazu das Thema Copy und Tone of Voice von einer Marke. Auch da wieder im Food-Bereich gibt es unfassbar viele Regeln, was man sagen darf, was man nicht sagen darf. Das stellt sich dann auch erst im Prozess heraus. Stichwort das Wort gesund. Ist eigentlich super spannend zu sehen, was vor ganz vielen Jahren noch als gesund beworben werden durfte. Was ja einerseits eigentlich es gibt, Vorgaben, die sind super gut. Es gibt andere Vorgaben, wo man sich am liebsten die Haare rausreißen würde und sagen, warum darf man das nicht sagen oder warum gibt es da solche Vorgaben? Auch da Stichwort vegane Produktbeschreibungen, was ja gerade auch ziemlich aktuell ist. Aber da ist es dann auch, wenn man genug Zeit dann im Designprozess hat, dann kommt man da eigentlich auf immer ganz schöne und kreative Lösungen. Ja, auch was auch schon vorgekommen ist, ist, dass ein Briefing eigentlich nur aus Konkurrenzvergleichen aufgebaut war. Das ja hilft natürlich der eigenen Positionierung nicht wirklich. Es ist super wichtig zu wissen, was die Konkurrenz macht, aber es darf halt eben nicht die Grundlage dafür sein, wie man das eigene Design aufbaut. Zuletzt, was mir noch einfällt, ist eben, dass einfach Timelines in dem Ganzen ziemlich doll unterschätzt werden. Wenn man mal berücksichtigt, dass es vielleicht ein Briefing geben könnte, wo die ganzen Fehler aufkommen, die ich jetzt gerade genannt habe, dann braucht man natürlich super viel Zeit für, um das erstmal auszuklamüsern. Deswegen ist es einfach wichtig, ganz früh und offen mit dem oder der Designerin zu sprechen und halt eben einfach immer regelmäßige Check-ins zu haben. Und das betrifft sowohl mich, aber als auch den Kunden oder die Kundin auf der anderen Seite. Also man muss miteinander sprechen, ganz viel.
Ja. Ja, es ist ja auch so bei deinem Bereich im Vergleich auch zu den anderen, also die anderen ja ein Stück weit auch nochmal sehr viel messbarer. Bei dir ist es zwar im Endeffekt messbar, aber der erste Schritt ist ja auch ein Bauchgefühl, gefällt den Gründerinnen, den Gründern das Design. Wie viele Schleifen hat man da typischerweise, bis man da zu einem Ergebnis kommt?
Ich glaube, wenn es nach dem Kunden oder der Kundin ging, dann gäbe es am liebsten endlose Schleifen. Aber auch da muss ich ganz, ganz klare Grenzen setzen, weil es auch schon Projekte gab, wo es über 10 Schleifen gab, weil dann immer noch was gefunden wird oder hey, lass uns doch mal das und das ausprobieren. Und da ist es eben auch von meiner Seite ganz wichtig, zu erklären, wie lange so Prozesse dauern, was das bedeutet, nochmal in solche Änderungen reinzugehen. Und deswegen setze ich jetzt persönlich, das kann natürlich bei jedem Designer oder Designerin anders sein, aber ich setze da ein klares Ziel von 2 bis maximal 3 Schleifen. Und das gibt auch der Marke den Anreiz zu verstehen, okay, jetzt müssen alle Teams mit eingebunden werden, jeder schaut drauf, gibt sein Feedback, so dass wir einfach den ganzen Prozess optimieren. Und auch wenn es am Anfang ein bisschen hart klingt und man sagt, wir versuchen so wenige Schleifen oder das ist die Grenze an Schleifen, die wir machen, ist es vorteilhafter für die Marke selbst, weil wir dann effizienter arbeiten.
Ja, Sehr, sehr schön, ja. Nein, jetzt bringt ihr individuell absolute Stärken mit. Ihr habt euch entschieden, zusammen auch mit FMCGency in die Gründung zu gehen. Könnt ihr uns da noch Einblick geben, wie es genau dazu kam? Also, dass ihr gesagt habt, komm, wir machen das jetzt. Liebe Michelle.
Kann ich super gerne machen. Und tatsächlich war es einfach so, dass wir vier immer wieder vereinzelt in verschiedenen Companies, in verschiedenen Bereichen zusammengearbeitet haben. Also die Ramona und die Polina, die kennen sich ja von Fly. Die Astrid und ich kennen uns von Bears with Benefits. Und Ramona und ich kennen uns von vereinzelten Projekten, wo Ramona im Sales-Bereich und ich im Operations- und Sourcing-Bereich gearbeitet haben. Und irgendwann kam mir halt so der Gedanke, hey, ich sehe immer wieder, wie diese Schnittstellen nicht miteinander sprechen und wieder einfach Chaos ist und Chaos herrscht. Wäre es nicht klug, wenn einfach mal, gerade hier bei Design sehe ich auch so das Thema, dass dieses Thema Produktspezifikation und Infos zu dem Produkt, zu den Nährwerten, ich finde, das ist immer ein großer Punkt, wo ich dann auch immer gefragt werde, hey, kannst du mal Design mit dem Design sprechen? Und das ist ja der richtige Punkt, dass ich dann auch mit dem Design spreche, weil ich ja in der Hand habe, was ich eingekauft habe und ich das Produkt ja auch genau kenne. Der Designer kennt ja das Produkt nicht. Der Designer weiß, wie das Branding ungefähr gut aussehen kann, aber hat keine Infos genau. Also ich finde schon, dass er sich natürlich grob auskennt mit den, so ein bisschen mit den Lebensmittelstandards, das ja, aber nicht mit den Details. Genau, dann habe ich mich einfach mal irgendwann gefragt, warum schließen wir uns nicht zusammen und bieten das als Gesamtpackaging an Startups an. Und genau so relativ mit diesen einfachen Gedanken bin ich an die vier rangetreten. Ich habe, glaube ich, hatte erstmal Ramona dann davon erzählt. Dann habe ich überlegt, hey, wer passt in Design, wer passt in Marketing? Und dann haben wir uns zusammengeschlossen zu einer WhatsApp-Gruppe und haben dann immer Weeklies gehabt und haben dann das Konzept durchgedacht. Haben am Anfang wirklich so starre Angebote auch gehabt mit 180-Grad-Paket, 360-Grad-Paket. Sind davon aber abgekommen, weil wir einfach selber aus Erfahrung wissen, dass diese ganzen Startups relativ flexibel, agil und ja, ein Tag so sind, ein Tag so sind. Deswegen sind wir da jetzt einfach ganz offen reingegangen. Wir haben auf unserer Website, wir haben auch eine Website, und da haben wir quasi ein schönes Formular, wo quasi dann die Anfragen reinlaufen. Jeder durchläuft einige Fragen. Wir werten das dann aus und sehen dann, hey, ich glaube, die benötigen Sales irgendwie Unterstützung, die benötigen Design Unterstützung, manche benötigen in zwei Bereichen Unterstützung. Und so stimmen wir uns dann eigentlich ab, haben dann gemeinsam einen Call mit den Unternehmen und schauen dann, was sich daraus ergibt. Also das ist jetzt eigentlich so gerade der Plan. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
Ja, ja. Das heißt, die ersten Projekte habt ihr auch schon umgesetzt. Es wäre ja auch möglich, dass ihr ja nicht nur die Startups betreut, sondern eben auch größere Unternehmen, wenn man sich dann eben auch auf einen Fachbereich konzentriert. Auch da wärt ihr ja wahrscheinlich offen.
Definitiv. Wir haben ja alle unsere Erfahrung und sind da komplett offen, also auch in größere Konzerne reinzugehen.
Ja, genau. Habt ihr ein Beispiel, über das ihr sprechen könnt, wo ihr in die Zusammenarbeit gegangen seid, dass wir auch hier nochmal betrachten, was war hier eine Problemstellung und wie konntet ihr hier unterstützen?
Ich kann ja einfach anfangen. Also wir hatten jetzt so einige Gespräche und sich haben daraus aber immer so einzelne Sachen für uns alleine ergeben eher, weil die Unternehmen sich oder die Startups sich dann doch nicht auf alles auf einmal konzentrieren konnten. Das war dann auch so Fokusthema.
Und ich glaube, was ich dem noch hinzufügen kann, ist, glaube ich, auch ein Punkt, der uns auszeichnet, dass wir alle unsere Selbstständigkeit haben, so als Hauptfokus und FMCGency, ich will jetzt nicht sagen nebenbei, weil so soll es natürlich nicht sein, aber das auch noch on top haben. Das heißt, wir sind jetzt nicht angewiesen, jemanden, der sich bei uns meldet, das komplette Paket zu verkaufen, sage ich jetzt mal, sondern es ist, glaube ich, echt ein großer Vorteil von uns, dass wir dann wirklich individuell nochmal schauen können und den Leuten auch wirklich sagen können, nee, ne, Thema Fokus wieder, eines meiner Lieblingsthemen, für dich macht gerade Thema Online-Shop keinen Sinn, oder dass eine Ramona sagt, nee, okay, ne, das Produkt kriege ich nicht im Retail, da setzen wir jetzt erstmal keinen Fokus drauf. Oder dass wir einfach gemeinsam sehen, okay, die größte Baustelle ist einfach Packaging, weil alles andere ist okay, oder ne, Sourcing.
und dass wir dementsprechend halt wirklich da sehr, sehr flexibel sind und die Unterstützung idealerweise geben können, die gebraucht wird und nicht einfach so one package fits all löst.
Lieber Ramona.
Und ich würde mich immer noch freuen, weil die Befürchtung ist, die ich habe, oder das haben wir jetzt auch schon so mitbekommen, entweder Astrid oder ich, weil die wenigsten haben Retail und E-Commerce. Also es gibt halt, gerade weil im frische Bereich zum Beispiel, haben die meisten keinen eigenen Online-Shop und das ist total schade. Aber wenn uns jetzt hier jemand hört, also ich würde auch gerne mal nicht nur mit Polina oder Michelle, sondern auch gerne mal mit Astrid. Also wenn es einen Online-Shop und Retail gibt, das ist so das perfekte Produkt. Ist dann wahrscheinlich eher ein Trockenprodukt, ein Ambient-Product, aber wir würden uns sehr freuen, weil sonst ist die Entscheidung oft zwischen Astrid und mir, was echt schade ist.
Schade, aber es ist nie ein Battle. Ich glaube, wir kriegen das immer sehr, sehr gut hin. Aber ja, klar, da würde ich mich auch sehr freuen.
Ja, dann lass uns doch auch gerne nochmal schauen auf Wunschprojekte. Im Prinzip habt ihr jetzt gerade da auch schon gut begonnen, Astrid und Ramona. Was wären grundsätzlich auch Projekte, wo ihr sagt, die würdet ihr super gerne begleiten, die fändet ihr sehr spannend oder da würdet ihr gerne persönlich nochmal den Fokus legen wollen?
Ich würde einmal kurz anfangen. Also ich glaube, wenn ich von mir persönlich jetzt spreche, habe jetzt kein konkretes Produkt, Kategorie oder was auch immer im Kopf, wo ich sage, okay, auf das hätte ich jetzt besonders Lust. Was natürlich extrem hilfreich ist, wenn es ein Produkt ist, was für mich als Endkonsumentin auch spannend sein könnte, weil es dann in der Vermarktung, in der Kommunikation halt einfach wesentlich leichter ist, nach außen zu gehen, auch für mich. Was mir persönlich aber super wichtig ist in der Zusammenarbeit, dass man eben mit GründerInnen beziehungsweise GeschäftsführerInnen zusammenarbeitet, wo man einfach, ich sage jetzt mal ganz salopp normal miteinander sprechen kann, wo man auf einer Ebene ist, wo man Sachen auch ausdiskutieren kann. Wo mir geht's gar nicht mal darum, dass ein Unternehmen genau das machen sollte, was wir denen an die Hand geben, sondern ich mag auch immer sehr gerne gechallenged werden, dass man wirklich eben gemeinsam am selben Strang zieht, das Gefühl, also beide Seiten auch das Gefühl haben und dementsprechend gemeinsam eben die Ziele erreichen können.
Mhm. Polina, du hattest.
Mein Punkt war eigentlich sehr ähnlich wie der von Astrid, dass ich jetzt auch eigentlich kein bestimmtes Wunschprodukt habe, aber dass man sich einfach auf Augenhöhe begegnet und da einfach vielleicht auch mal ein holistisches Projekt hat, wo im besten Fall natürlich wir vier mit eingebunden werden können. Und ich sage jetzt mal so, dass wenn man die Möglichkeit hat, mit einem größeren Budget zu arbeiten, dann hat man natürlich auch viel mehr Möglichkeiten und kann auch mal Dinge auszuprobieren. Und das ist halt das, was sich, glaube ich, viele Marken auch nicht trauen, mal auszuprobieren oder mal was zu wagen. Aber was ich auch natürlich verstehen kann, so was das Budget einfach erlaubt. Aber natürlich wäre es super, mal an einem größeren Projekt zu arbeiten, wo wir alle viel mit eingebunden sind, wo es Offline- und Online-Retail gibt, wo man vielleicht auch einfach mal in eine größere Kampagne reingeht oder vielleicht auch mal innovative Produktentwicklung hat, dass man da einfach ein bisschen mehr Spielraum hat. Das ist immer ganz, ganz spannend.
Super. Michelle, hattest du noch eine Ergänzung?
Also ich kann nur sagen, dass Astrid und Polina, dass ich da voll mitgehe. Ich finde auch auf Augenhöhe miteinander arbeiten und auch dieses in größere Unternehmen finde ich auch super spannend, wenn quasi einfach mehr Budget da ist und man einfach in Zusammenarbeit, jetzt gerade bei mir zum Beispiel mit den Head of Operations, Ramona mit den Head of Sales, Polina vielleicht im Design-Team, dass man da vielleicht, wir haben ja auch alle sehr viel Erfahrung, dass man da vielleicht sogar einfach Strukturen optimieren kann und effizienter machen kann und da reingehen kann, ohne jetzt irgendwie auf die Uhr zu gucken, hey, ich habe nur eine halbe Stunde oder so, sondern ich glaube, dass wenn das große Konzerne verstehen, dass wir wirklich alle Abteilungen, also unsere Abteilungen, wirklich auch effizienter machen können, ich glaube, das wäre wirklich so ein schönes Feeling. Und am Ende natürlich ist, finde ich jetzt auch bei mir Werte, ich würde jetzt nicht in eine Fleischerei in irgendwas mit Fleisch oder so, weil ich bin vegan, größtenteils vegan, Vegetarier, finde ich es natürlich cool, wenn man so in diese Schiene vielleicht vegan alternative Proteine oder regionale Zutaten oder alkoholfrei, wenn man irgendwie sowas auch so mit den Werten übereinstimmt, wenn man da irgendwo reingeht. Aber davon gibt es ja genug Unternehmen. Genau, das würde ich ergänzen.
Ja. Ja, das bereitet auch schon meine Anschlussfrage vor, die da gewesen wäre. Was sind auch für euch Grenzen der Beratung? Also natürlich Werte, ja, spielen da natürlich eine Rolle. Wenn man jetzt auch mal inhaltlich nochmal schaut, zum Beispiel, ne, es gibt ja auch eine neue Verpackungsregularie. Also inwieweit würdet ihr auch da beraten? Oder wo gibt es inhaltlich Grenzen, wo ihr sagt, nein, da das deckt da nicht euren Bereich ab?
Ich denke, dass wir jetzt so, was Regularien angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil keine von uns, da kann ich glaube ich für uns alle sprechen, ist irgendwie Anwältin oder auf Food spezialisiert. Wir haben aber ein Riesennetzwerk. Wir haben immer Leute, also wir sagen es wirklich so, wie es ist. Egal, was man braucht, wenn wir das nicht leisten können, haben wir Personen, Frauen irgendwie, auch Männer natürlich, aber wirklich größtenteils witzigerweise Frauen, wenn ich so überlege. Das wollen wir ja auch gern fördern, weil die gibt es nämlich. Werden oft nur eher nicht so gesehen tatsächlich. Und das ist kein Problem. Ne? Also wenn dann Polina, sage ich mal, ein Packaging macht und dann haben wir auch eine Food-Anwältin oder sogar zwei, die das nochmal auf Herz und Nieren prüft und uns dann sagen kann, hey, das passt so. Ne? Und das auf jeden Fall. Aber die Grenzen, das ist jetzt schon, eigentlich kann ich da Michelle wirklich zustimmen, gerade was den Bereich jetzt Fleisch angeht, zum Beispiel, ist, glaube ich, eine Grenze auch erreicht. Aber wir stimmen uns da ab. Wenn was reinkommt, schauen wir uns das an. Wir stimmen uns ab und sagen dann auch, da ganz ehrlich und schätzen das auch ein, weil wenn jemand zu uns kommt und sagt, wollen Retail und wir gucken uns dann an, wie die Finanzierung ist zum Beispiel oder ob eine Finanzierung da ist, ist das halt im Retail sehr schwierig, weil du brauchst unfassbar viel Geld erstmal für deine Produktion und wir, das ist auch ein Teil der Beratung zu sagen, Leute, wir glauben, das ist noch zu früh, aber wir würden euch das und das vorschlagen und wir hätten vielleicht sogar eine andere Person, die jetzt nicht bei uns hier im Core-Team ist, aber die auch noch weiterführend unterstützen kann.
Ja, um euch persönlich zu treffen, was sind denn da Messen, Veranstaltungen, wo man euch ansprechen kann in Zukunft?
Ramona auf jeder Rewe-Messe, die es in Deutschland gibt.
Und ich bin fast auf jeder Food-Messe tatsächlich. Also weil es hier Biofach, ISM, Internorga, Intergastra. Ich gehe jetzt auf die PLMA und einer von uns ist immer wieder auf den Messen. Also wir sehen uns dann, als wäre Polina und ich haben uns auf der Internorga getroffen, war ganz schön. Astrid ist ja so auf Marketing-Messen, soweit ich weiß, auch genau. Drin. Da bin ich auch ab und zu. Ich glaube, du bist auch auf der OMR, da bin ich nur auf einem Side-Event. Wir sehen uns immer wieder irgendwie irgendwo. Wir sind, glaube ich, alle ganz gut unterwegs. Aber dennoch, was mir super wichtig ist, ist, dass ich irgendwie auch am Ende meiner operativen Arbeit hinterherkommen muss und ich da auch immer abwägen muss. Gerade in Berlin, ich komme aus Berlin, gibt es gefühlt jeden Abend irgendeine Veranstaltung und ich muss da mal klar abwägen, sitze ich lieber am PC oder gehe ich lieber irgendwo hin? Und dann ist bei mir oft PC tatsächlich.
Ja. Same, kann ich nur zustimmen. Deshalb bin ich dieses Jahr tatsächlich, Michelle, zum ersten Mal nicht auf der OMR seit 2017. Ja, es tut ein bisschen weh, aber musste hier auch mal Grenzen setzen. Aber ich bin mehr, wie Michelle auch schon gesagt hat, auf wirklich Marketing, E-Commerce, Fachmessen, Konferenzen unterwegs, war früher auch einige Male als Speakerin unterwegs. Das mache ich jetzt tatsächlich nicht mehr so viel. Und das nächste Event, wo ich sein werde, ist tatsächlich die K5 in Berlin im Juni. Auch sehr tolles Event, kann ich sehr empfehlen. Das vereint übrigens auch unsere beiden Bereiche, Ramona. Ne? Das ist sehr viel Retail und auch online.
Also I'm open for invitation.
Gemacht, ja, also liebe Verena, ja, bitte die Einladung an Ramona. Sehr schön.
Danke.
Ja, ihr Lieben, ganz starke Fachperspektiven, gute Vernetzung und trotzdem mit Blick auf die richtige Priorisierung. Da vielen lieben Dank für eure wertvollen Einblicke zum Abschluss. Ich frage immer gerne auch nach Kraftreserven. Was spendet euch Kraft? Was tut euch gut? Und damit würde ich gerne in die Abschlussrunde gehen. Wir fangen diesmal von hinten nach vorne an. Liebe Polina, was spendet dir Kraft? Was tut dir gut?
Was spendet mir Kraft? Also ich muss sagen, was mich in meiner Arbeit sehr motiviert, und das vor allem, da spreche ich vielleicht auch für uns alle als Selbstständige, wenn man wirklich den ganzen Tag vor seinem PC meistens sitzt oder alleine arbeitet, ist der Austausch mit vielen anderen Selbstständigen oder mit Marken. Und ich glaube, das schätzt man nochmal viel, viel mehr, wenn man sich dazu entscheidet, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und deswegen, ob man sich persönlich trifft oder ob es ein Austauschcall ist, das ist immer super, super schön zu wissen, dass es Personen gibt, und das jetzt auch ganz konkret auf FMCGency bezogen, wo man sich offen und ehrlich austauschen kann und nach Rat fragen kann. Und das motiviert mich in meiner Arbeit und gibt mir auch einfach das Gefühl, zu wissen, ich tue das, was ich liebe. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön.
Wunderbar. Liebe Astrid?
Ja, also ich tausche mich auch extrem gerne mit allen aus. Es spendet auch eine gewisse Form von Kraft. Was ich aber zuletzt auch gemerkt habe, ist, dass ich vor allem jetzt in der Selbstständigkeit, die ja noch relativ neu für mich ist, ich mache diese Zeit seit knapp einem Jahr, dass ich da öfters mal nachmittags einfach wirklich so ein klassisches Tief habe und dass es mir dann extrem viel bringt, ganz, ganz simpel mir ein Buch zu nehmen und mich entweder jetzt, wo die ersten Sonnenstrahlen da sind, vor ein Café zu setzen, um kurz eine halbe Stunde zu lesen oder im Winter irgendwo drinnen das Gleiche zu machen. Genau, und dann eben mit so ein bisschen einem freieren Kopf wieder zurück an meinen PC im Homeoffice in den meisten Fällen zu kommen und dann nochmal durchzustarten.
So eine aktuelle Buchempfehlung.
Ich lese jetzt gerade tatsächlich Schwere Kost, nämlich das Buch von Malala, lese ich nicht ganz so schnell, weil es schon sehr, sehr viel zu verdauen ist. Ich finde aber wichtig, dass ich das lese, weil manchmal lese ich auch, oder öfters lese ich tatsächlich einfach lockere Romane, da komme ich ein bisschen schneller weiter.
Michelle, was spendet dir Kraft?
Ja, also was mir ganz viel Kraft spendet, das, was ich jetzt auch in der Selbstständigkeit merke, ist wirklich also diese bewussten Pausen, die ich mir bewusst nehme, zum Beispiel ins Fitnessstudio kurz gehen oder einfach kurz einen Spaziergang zu machen, einfach mal den Laptop wegzupacken, das Handy mal zu Hause zu lassen, wenn man kurz zu DM geht. Dass man sich bewusst diese Pausen nehmen kann, man nicht immer daueraktiv auf Slack ist, das hat mich bei Koro super gestört. Das habe ich nicht mehr und das gibt mir sehr, sehr viel Kraft auf jeden Fall, nicht diese Dauererreichbarkeit. Und ja, natürlich privat gibt mir meine Familie auch super viel. Einfach Zeit mit meinem Sohn zu verbringen, mit meinem Mann zu verbringen, am Wochenende einfach mal zu grillen und rauszufahren.
Zu guter Letzt bei dir.
Zu guter Letzt. Ich bin ja sehr viel im Außen aufgrund meiner Arbeit. Ich finde es immer ganz witzig, wenn viele Selbstständige sagen, ja, ich bin dann so oft allein und mache so mein Ding. Das ist halt bei mir, weil es Sales ist, gar nicht gegeben. Und ich habe auch, wie Michelle, also für mich ist Sport extrem wichtig. Und ich wohne quasi auf dem Berg und habe einen Wald hinter der Wohnung, wo ich wohne. Und da gehe ich auch immer ohne Handy. Also ich versuche das morgens relativ nah nach dem Aufstehen zu machen, weil bei mir geht dann To-Dos und habe womöglich schon erste Anrufe. Der Handel ist sehr früh wach auf dem Handy. Und dann weiß ich jetzt noch mal kurz raus, frische Luft, 20 Minuten, halbe Stunde, wirklich ohne Handy und mal so ganz bewusst, ne, wirklich so die Vögelchen hören und so weiter, je nachdem, was für ein Wetter ist, und macht es bei Wind und Wetter.
Ja.
Und das bringt mich echt gut runter. Und dann kann ich auch wieder, und das mache ich nachmittags manchmal auch nochmal, manchmal dann auch mit Handy, weil ich gern, wenn ich telefoniere, auch laufe. Das sind so meine Kraftquellen. Und mit den Pausen bin ich noch nicht so gut. Das versuche ich, aber ich bin noch nicht so gut. Das lerne ich von den anderen dreien.
Gut. Ja, vielen lieben Dank, ihr vier. Das Gespräch hat mich sehr begeistert. Das erste Mal FMCG Vibes mit vier Gästinnen, vier Powerfrauen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Freue mich auch zukünftig, viel von euch zu hören, zu lesen, und wünsche euch alles Gute. Bis bald.
Vielen, vielen Dank. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Danke.
Danke für die Einladung.
Danke.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.